Deutschlandradio Kultur. Wortwechsel.
Heute mit einer Frage, die nicht nur die SPD betrifft, obwohl es ja um sie geht, die derzeit 25%-Partei. Wir wissen, es ist die älteste Partei Deutschlands und entwickelt sie sich von der Volkspartei zur nur noch Mehrheitsbeschafferin für die anderen? Das ist eine Frage. Wie gewinnt die SPD wieder Mehrheiten? Ab durch die Mitte oder links überholen? Das ist unser Thema heute. Eingeladen haben wir Ines Pohl, Chefredakteurin der TAZ, Professor Oskar Niedermeyer, Politologe an der Freien Universität Berlin, Nico Fried, Leiter des Hauptstadtbüros der Süddeutschen Zeitung und Carsten Seeling, Bundestagsabgeordneter der SPD, ein ausgewiesener Linker unter den Sozialdemokraten. Mein Name ist Elke Durak. Willkommen allen zu dieser politischen Diskussion. Herr Seeling, der Bundestag hat die Haushaltswoche heute beendet. Sie also auch, Sie sind ja dabei gewesen. Der Haushalt 2015 ist beschlossen und ich vermute mal, Sie haben zugestimmt?
Ja, habe ich.
Hat er. Wie sehr ärgert Sie eigentlich so der verbreitete Eindruck, die schwarze Null, das sei nur das Verdienst der Union und die SPD hat die Frauenquote geschafft?
Naja, die schwarze Null ist natürlich etwas, was insofern alle geschafft haben, insofern als es ein ausgeglichener Haushalt ist. Ich finde aber vor allem kritisch die Tatsache, dass man den Eindruck vermittelt, dass nur wenn keine Schulden gemacht werden, man was für die zukünftigen Generationen macht. Mich besorgt, dass wenn man nicht in die Zukunft investiert, Infrastruktur bröckelt, dann tut man auch nichts für die zukünftigen Generationen.
Das ist ja der Inhalt. Gefragt hatte ich Sie nach dem Eindruck, den viele haben. Also das heißt ja auch, wie präsentiert sich eine Partei, wie vermittelt sie, was sie geschafft hat? Frau Pohl, haben Sie auch den Eindruck, dass es so ist? Der SPD werden die kleinen Brocken zugeordnet und das richtig gute schwarze Null Union.
Weiß ich nicht. Ich glaube, die SPD hat ja jetzt zum Anfang dieser Legislatur schon ganz viel durchgesetzt von dem, was sie wollte. Also man könnte das, finde ich, auch genau andersrum ausdrücken und sagen, also das erste Jahr dieser großen Koalition war ja doch eher vom SPD-Parteiprogramm geprägt als von dem, was die Union umsetzen will. Viel problematischer an der schwarzen Null und an der Rolle der SPD finde ich, dass die SPD da so mitmacht und überhaupt nicht wahrnimmt, dass natürlich dieses Sparprogramm nicht nur keine Investition in die Zukunft ist, sondern richtig schädlich ist, wenn wir nach Europa gucken, was auf uns zukommt und was dann mangelnden Konjunkturimpulsen einfach fehlt. Das finde ich problematischer und ich glaube in der Tat, auch zurück zu Ihrer Frage, dann ein bisschen, dass das an der SPD auch haften bleibt, vielleicht sogar noch mehr als nur kleinteilig da Erfolge erzielt zu haben.
Herr Fried, sehen Sie es ähnlich?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Mich stört an der schwarzen Null etwas anderes. Und zwar, dass es eigentlich keine echte schwarze Null ist, sondern dass sie nur zustande kommt, weil sich die Bundesregierung insbesondere in den Sozialkassen und da insbesondere in der Rentenkasse auch bedient hat. Dieser ausgeglichene Haushalt wäre ja nicht möglich gewesen, wenn man die Rentenreform anders finanziert hätte, nämlich so, wie es ordnungspolitisch auch richtig gewesen wäre. Aber gut, das ist jetzt so passiert. Ich glaube, diese schwarze Null ist auch kein allzu großer politischer Erfolg in der Hinsicht, dass man jetzt da wahnsinnig viel dafür tun musste, sondern die wirtschaftliche Lage ist einfach sehr gut, die Einnahmen sind sehr gut, die Zinsen sind unglaublich niedrig. Das heißt, der Schuldendienst ist auch lange nicht so teuer, wie es in den letzten Jahren war. Die Frage wird ja eher sein in den nächsten Jahren, wenn sich die Situation wieder schwieriger darstellt, ob man es dann eigentlich schafft, dieses Versprechen an die nächsten Generationen eigentlich einzuhalten und durchzuhalten, dass man keine neuen Schulden macht, was ich für richtig hielt.
Herr Niedermeyer, auch Herr Fried spricht direkt zum Inhalt. Gefragt war er nach der Erscheinung oder wie es auf die Wähler wirkt. Wie ist Ihr Eindruck oder wie sind Ihre Erkenntnisse? Schaut der Wähler auf die Inhalte mehr? Also hinterfragt er die schwarze Null beispielsweise oder sagt er sich schwarze Null, Union, SPD, Frauenquote, naja.
Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der Wähler so viel anfangen kann mit der schwarzen Null, aber mit was er was anfangen kann, das sind die beiden sozialpolitischen Großvorhaben, die die Regierung jetzt im ersten Jahr geleistet hat. Und das ist der Mindestlohn und das ist die Rente mit 63. Und da ist es eindeutig, dass die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung dafür war, also auf SPD-Seite sozusagen. Und das hat sich auch in den Orientierungen niedergeschlagen. Denn normalerweise ist es so, dass die Wählerinnen und Wähler eine neue Regierung ja nach so einem paar Karenztagen dann immer in den Keller werden, weil sie enttäuscht sind. Es werden Erwartungen geweckt, die werden normalerweise strukturell nicht erfüllt. Und deswegen geht die Meinung zurück. Die Leute sagen, die arbeitet nicht richtig. Das ist diesmal überhaupt nicht der Fall. Die Regierung wird sehr positiv bewertet, am positivsten von allen bisherigen Regierungen, soweit man jetzt halbwegs zurückblicken kann. Und normalerweise wird die kleinere Partei immer schlechter bewertet von den Leuten im Vergleich mit der Partei, die den Regierungschef stellt, weil die Leute natürlich gucken, aha, das ist die Regierungspartei. Und das ist jetzt auch anders, denn wenn man fragt nach der Bewertung der Regierungsarbeit, dann hat die SPD bisher eigentlich fast immer in den Umfragen die Nase ein bisschen vorn gehabt. Das heißt, die Leute registrieren schon, dass im ersten Jahr doch sehr viel der SPD-Programmatik, die ihnen vorher versprochen wurde, da auch eingelöst wurde.
Das könnte sich ja unter Umständen in dieser Woche, also gestern, geändert haben, Herr Seeling und auch an alle anderen. Denn der SPD-Vorsitzende Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel ist von einem Punkt abgerückt, der auf dem letzten SPD-Parteitag im September ihm eigentlich anders aufgetragen wurde, nämlich die Freihandelsabkommen. EU-USA, EU-Kanada, da geht es um Schiedsgerichte, wir wollen das jetzt nicht ganz näher ausführen, aber geht es um Schiedsgerichte und der SPD-Parteitag hat dem Vorsitzenden gesagt, da stimmst du nicht zu. Gestern sagt er, und doch. Herr Seeling, Sie haben verloren, Sie die Linken.
Ich halte das für eine völlige Überschätzung, was da gestern passiert ist. Sigmar Gabriel hat in keinster Weise gestern erklärt im Bundestag, dass er für den Investitionsschutz oder gar für private Schiedsgerichte sei. Er hat nur eine Einschätzung abgegeben, wie die Lage in Europa ist, dass eben viele der Mitgliedstaaten sehr viel positiver, aus meiner Sicht sehr naiv positiv stehen zu dem, was an Inhalt für das Handelsabkommen steht. Aber ich will Ihnen auch sagen, dass unser Beschluss ja sagt, wir wollen durchaus ein Abkommen, aber es kommt auf den Inhalt an. Und da wird noch viel Wasser die Spree runterfließen, bevor das zu Ende kommt.
Obwohl, Sie müssten eigentlich widersprechen, in Ihrer Zeitung steht es heute etwas anders.
Richtig ist natürlich, dass Gabriel da unglaublich rumeiert und es ist ja ein wirklich komplexes Abkommen, was kaum jemand richtig durchdringt, was auch, glaube ich, ganz schwer ist, in den Zeitungen darzustellen und in Radiosendungen vielleicht noch komplizierter, weil man eben auf die Details gucken muss, die wir ja zum Teil auch gar nicht kennen, weil die auch hinter verschlossenen Türen ausgehandelt wird, was natürlich eigentlich auch ein Skandal ist.
Das ist ja der erste Schritt nach vorne.
Aber ausgewählte Menschen dürfen hinter verschlossenen Türen sich die Papiere angucken. Öffentlichkeitsarbeit und transparente Politik stelle ich mir schon anders vor. Aber das muss sich Gabriel schon vorwerfen lassen, dass er, finde ich, da die Menschen im Wagen lässt und man eben gar nicht richtig weiß, was er jetzt zusagen will und was er nicht zusagen will.
Schwankt er hin und her, Herr Fried?
Also zunächst mal muss ich sagen, ich habe diese Debatte gestern verfolgt und fand, der Begriff einer parlamentarischen Sternstunde wird ja gern inflationär benutzt. Mhm. In diesem Fall war er wirklich zutreffend, der Minister sich in der Haushaltsdebatte zu seinem Ressort darauf eingelassen hat, eine wirklich intensive Debatte mit vor allem den Abgeordneten der Grünen und der Linkspartei zu führen, alle Zwischenfragen zugelassen hat, so lange bis der Lammert, der Bundestagspräsident, dann gesagt hat, also wir haben jetzt eh schon die doppelte Redezeit, länger geht es nicht. Das war Parlament lebendig, ganz große Klasse. Hat auch Spaß gemacht zuzuschauen und man hat auch eine Menge dabei lernen können. Ich glaube, man wird nicht ganz das beurteilen können, wenn man nicht einen kleinen Blick auf die Details wirft. Es ging gestern insbesondere um das kanadische Handelsabkommen, wo ein Investitionsschutz bereits verhandelt wurde von der Vorgängerregierung von Schwarz-Gelb. Und da geht es nun um die Frage, ob diese Regelung, die dort gefunden ist, eigentlich so stark ist, dass sie für Firmen, die sich von staatlichen Eingriffen belastet fühlen, attraktiv ist, dann zu einem Schiedsgericht zu gehen. Und da sagt Gabriel, nein, die Gutachter sagen uns, das ist nicht so, sondern das ist so löchrig, dass es sich eigentlich nicht wirklich auswirkt. Egal, am Ende ist es eine politische Entscheidung. Und ich finde, das war der entscheidende Punkt gestern. Und das hat Herr Gabriel nochmal bekräftigt und der Herr Stegner hat es heute Morgen im Deutschlandfunk bekräftigt. Und ich nehme an, dass es Herr Seeling genauso sieht, weil es nämlich auch Beschlusslage ist. Am Schluss muss die Partei darüber entscheiden. So ist das. Und ich finde, das hat Gabriel gestern absolut richtig gemacht, indem er das zu einer politischen Entscheidung gemacht hat. Er hat gesagt, wir versuchen, das Beste rauszuholen. Wir versuchen, die Bedenken zu berücksichtigen. Und am Ende muss die Partei entscheiden. Allerdings muss sie dann auch entscheiden vor dem Hintergrund der Frage, wollen wir möglicherweise die einzige Partei sein in Europa, die einzige Regierungspartei, die dieses Abkommen ablehnt. Das gehört dazu. Dem muss man sich dann stellen, darauf hat er hingewiesen und ansonsten kann ich jedem nur empfehlen, diese Debatte gestern nachzulesen, war sehr lehrreich.
Ein guter Tipp, Herr Sieling. Heißt, Sie haben nicht verloren. Ich habe ja vorhin so ein bisschen provozierend gesagt, Sie hätten jetzt verloren. Sie fühlen sich überhaupt nicht auf der Verliererstraße. Sie meint jetzt die Linken, die neuen Linken in der SPD, auf die kommen wir dann gleich auch nochmal. Was denken Sie, wird die Partei, wie Herr Fried sagt, Herrn Gabriel auf den Weg geben?
Also in der Tat verloren hat gestern gar keiner, sondern es war die Darstellung der aktuellen Lage, die Einschätzung jedenfalls, die Sigmar Gabriel als Wirtschaftsminister dazu hat. Und deshalb ist völlig klar, auch das will ich gerne nochmal von Herrn Fried aufnehmen, ich bin ziemlich sicher, dass dieses uns auf dem Bundesparteitag Ende nächsten Jahres befassen wird und vor einer Entscheidung auf jeden Fall eine Parteitagsentscheidung richtig dazu erfolgen muss, wenn es nicht so getroffen werden kann, wie wir das dort drin haben. Aber die Punkte stehen. Und es ist ja übrigens nicht nur ein SPD-Parteitagsbeschluss, sondern es ist eine Vereinbarung zwischen Sigmar Gabriel und dem DGB und der IG Metall und zwar wortgleich genau mit diesen Punkten. Von daher ist das viel stärker eine politische Festlegung auch auf die Ziele, die wir verfolgen.
Aber ich glaube, in weiten Teilen der Bevölkerung wird es absolut kritische sehen. Es liegt zum einen sicher an der Politik des Politikmachens, an der fehlenden Transparenz. Und gerade weil es so kompliziert ist, der Kollege Fried hat es ja kurz nur einen kleinen Ausschnitt davon mal umrissen, wird es jetzt auch im Hinblick sozusagen auf die große strategische Frage, mit der wir uns ja heute hier auch beschäftigen, wie kann die SPD mal rauskommen aus ihrer unter 25%-Falle, muss sich das die Partei sehr genau überlegen, inwieweit sie sich gerade beim Thema TTIP nicht eine Möglichkeit nehmen lässt, sich eben auch gegen die Merkel-CDU zu positionieren und zu profilieren und diese große Sorge in den Kommunen zum Beispiel, was TTIP anbelangt, was die Selbstverwaltung anbelangt, aufnimmt und dann damit konstruktiv umgeht. Also da weiß ich nicht, ob Gabriels Kurs, der sehr, sehr wirtschaftsfreundliche Kurs, parteistrategisch auf die nächsten Wahlen ausgerichtet, da wirklich so sinnvoll ist.
Also ich bin mir aber nicht sicher, ob gerade dieses Thema so sehr geeignet ist, um sozusagen einen begrenzten Konflikt mit der Union und mit Merkel im Hinblick dann auf die nächste Wahl vom Zaume zu brechen. Denn das ist ja, wie wir alle jetzt gesagt haben, so extrem kompliziert, dass die Bürgerinnen und Bürger das einfach schlicht in den Konsequenzen nicht überblicken, nicht verstehen. Und dann ist eine Gefahr sehr groß, dass man irgendetwas herauspickt, das dann auch sehr populistisch nach außen hin in der Außenkommunikation trägt, wie also zum Beispiel da dieses berühmte Chlorhähnchen oder sowas, ne, was ein ganz winziger Teil dieses sehr komplizierten Abkommens ist und dann damit dann Stimmung gemacht wird, entweder für oder gegen. Oder gar kein Teil.
Gar nicht auf das Klo.
Richtig, eben. Ja. Und dann kann Stimmung für oder gegen dieses Abkommen gemacht werden, was dann eine Farce ist und nicht wirklich zur politischen Auseinandersetzung beiträgt. Also da bin ich mir nicht sicher, ob dieses Thema das geeignet ist.
Da stimme ich Ihnen ja zu, aber man muss, glaube ich, wenn man mal rausfährt, in die Kommunen reinhört, das muss man als Politiker, als Spitzenpolitiker ernst nehmen, die Sorgen. Und wie damit umgegangen wird, wie darüber diskutiert wird, in der Tat gestern, das war interessant, weil das wirklich mal eine inhaltliche Debatte war. Aber das, ich glaube, wenn diese Befürchtung, dass irgendwelche Konzerne sogar die regionalen Busverkehr bestimmen dürfen, wenn man die nicht ernst nimmt, ist es einfach von der Partei eine Gefahr, die sowieso ein Problem hat, Felder zu besetzen, in denen sie sich von der Merkel-CDU absetzen kann.
Ja, darf ich mal sagen, ich würde dem, Entschuldigung, sehr zustimmen, weil es sehr darauf ankommen wird, deutlich zu machen, um welche Dinge es geht. Und das hat Sigmar Gabriel gestern, das hätte ich mir auch anders gewünscht, sozusagen, dass klarer gemacht wird, welches die inhaltlichen Ziele sind. Weil ich bin sehr dafür, also internationale Märkte brauchen Ordnung. Und ein Abkommen kann sehr zu dieser Ordnung beitragen. Darum kommt es auf die Inhalte an. Und darüber muss man reden. Das ist dann auch eine Aufklärung der Bevölkerung, der Menschen darüber, was eigentlich Internationalisierung, was eigentlich politisch beeinflusste, gesteuerte, geregelte Globalisierung heißt Und das werden wir in den nächsten Jahrzehnten überall brauchen. Das ist ein bisschen leider versäumt worden. Da reicht eben die Antwort nicht, dass man sagt, das war die letzte oder ist die letzte Chance zwischen den USA oder zwischen Amerika und Europa, Standards festzulegen, um den Manchester-Kapitalismus aus Südostasien zu bändigen. Das ist mir zu platt an der Stelle.
Also, aber es wird dadurch nicht falsch, Herr Sieling.
Es wird dadurch nicht falsch. Das ist wiederum richtig und die andere Seite. Und dann muss es auch der richtige Inhalt sein.
Ja, und dann muss man es dem Wähler auch vermitteln können, dem Bürger. Und wenn Sie dann sagen, erst Ende nächsten Jahres soll entschieden werden, ist das nicht ein viel zu langer Zeitraum? Da hat der Bürger ganz andere Sorgen.
Nein, den finde ich überhaupt nicht zu lang. Das ist eher, da wird dann noch unverständlicher, warum Sigmar Gabriel dieses Thema, jetzt muss zugestimmt werden,
vielleicht so hat er sich unter Druck gesetzt, gefühlt durch Sie auch.
Ich glaube, also wir haben schon vor Monaten einfach gesagt, wie wir den Rahmen dort sehen würden. Aber sicherlich gibt es dazu an vielen Stellen viel Druck.
Erst vor wenigen Wochen hat sich in der SPD eine neue Plattform gegründet. Wozu?
Das ist jetzt keine neue Linke, sondern das ist eigentlich das Dach für die SPD-Linke, die es gibt und immer gegeben hat. Aber es hat in den letzten Jahren
erfolglos auch gegeben hat. Wollen Sie jetzt bündeln, was nicht Erfolg gebracht hat und zu zersplittert war?
Es hat Erfolg gebracht. Wir haben nicht das Problem eines zu geringen Erfolges, weil das, was die SPD in den letzten Jahren beschlossen hat, wie wir uns sozusagen mit den Fehlentwicklungen der letzten Jahre auseinandergesetzt haben und erkannt haben, dass es politische Entscheidungen auch von Sozialdemokraten gegeben haben, hat, die einen Niedriglohnsektor gebracht hat, darum jetzt Mindestlohn, dass die Rente mit 67 in der Form etwas zu grobschlächtig war, darum Mütterrente, obwohl die Union es gepusht hat. Nein, aber das, was man Rente mit 63 nennt und in Wirklichkeit ja Rente nach 45 Arbeitsjahren ist und das und auch die anderen Themen, die im Koalitionsvertrag dann Eingang gefunden haben, also Leiharbeit, doppelte Staatsbürgerschaft anzugehen.
Weshalb liegen Sie dann bei 25 und nicht bei 35%?
Weil sehr bei der Position, dass es Zeit braucht, die Menschen und Vertrauen braucht, ehe die Menschen das wirklich glauben. Also das ist auch meine ganz konkrete Erfahrung auf der Straße, im Wahlkampf, in Gesprächen jetzt. Die Vertrauenserschütterung, die die SPD erfahren hat in den letzten 10, 15 Jahren durch meines Erachtens auch politische Fehler, die gemacht worden sind, ist so tief, dass die Leute unseren Worten nur schwierig glauben, selbst nicht dem glauben, was im Gesetzblatt ist, steht, sondern erst, wenn es sich materialisiert
und
hat. Das wird kommen.
Herr Niedermayer, vielleicht auch der SPD gar nicht zutrauen, dass sie es schafft, sozusagen aus dem Zustand des Juniorpartners, des immer nur Mitmachenden herauszukommen?
Naja, in den Zustand des Juniorpartners hat sich die SPD ja durchaus auch begeben, denn wenn man jetzt sieht, dass durch die Entscheidung jetzt in Thüringen Rot-Rot-Grün unter einem linken Ministerpräsidenten zu machen, was ich von Seiten der Thüringer sehr gut verstehen kann, von Seiten des Thüringer Landesverbandes der SPD. Nur das bedeutet jetzt sozusagen die dritte Koalition, wo die SPD eben nicht den Anspruch erhebt, den jeweiligen Regierungschef zu stellen, sondern sich als Juniorpartner in einer Koalition zufrieden gibt. Das könnte dazu führen, man weiß es noch nicht, dass die Bürger so langsam dran gewöhnt werden, dass die SPD eben nicht mehr den Volksparteianspruch erhebt. Und Volkspartei ist ja die Partei, die einen Regierungschef stellen kann, wenigstens halbwegs sicher. Dann kann das natürlich so weit führen, dass man dann sagt, die SPD hat sich von diesem Anspruch verabschiedet. Das ist jetzt noch nicht klar absehbar, aber das könnte durchaus passieren.
Sie kann mit allen erstmal, ne? Hat sie ja bewiesen, auf Landesebene auch.
Aber wäre der Volkspartei Anspruch stärker unterstrichen, wenn man in die Opposition ginge, obwohl man regieren kann? Das würde ich jetzt nicht zwangsläufig
regieren um
so
jeden
sehen.
Preis?
Nein, überhaupt nicht um jeden Preis, sondern das, was im Koalitionsvertrag auch in Thüringen steht, ist, glaube ich, in Ordnung. Auch insgesamt die Kräfteverteilung in der Koalition ist in Ordnung. Und das gilt ja übrigens auch für die Koalition, große Koalition im Bund. Die haben wir ja durch eine Mitgliederbefragung gebracht, wegen der vielen sozialdemokratischen Inhalte.
Wir haben ein klein bisschen haben wir uns davon wegbewegt, zu klären, was will die Magdeburger Plattform eigentlich in der SPD erreichen. Den Herrn Stegner, den wir ja kennen, also Ihren Mitkämpfer sozusagen, Mitbegründer dieser Plattform, den wir ja kennen als scharfen Menschen, der kam gleich danach handsam wie ein Kätzchen an, als er sagte, wir wollen Gabriel nicht schaden, nicht angreifen, wir wollen der SPD nicht schaden, vor uns muss niemand Angst haben. Ich dachte, ich kenne den Stegner nicht mehr. Also was will diese Plattform eigentlich?
Na, etwas, was vielleicht man der Linken und den Linken innerhalb der SPD häufig gar nicht zutraut. Wir wollen schlicht und einfach Kurs halten. Weil wir so den Kurs, der festgelegt worden ist mit dem Regierungsprogramm der SPD, dass wir klar adressieren, dass es deutlichen Reparaturbedarf gibt im Sozialen, im Arbeitsmarkt, auf den Arbeitsmärkten. Reparatur auch von Maßnahmen der Agenda 2010. Dass es zweitens große Investitions- und Handlungsbedarfe gibt, dass wir viel machen müssen für Bildung und Ähnliches. Und dass wir drittens, und das haben wir natürlich nicht reingekriegt in den Koalitionsvertrag wegen des Dogmas der Union, die Frage der Umverteilung, der finanziellen Stärkung auch des Gemeinwesens dringend auf der Tagesordnung steht. Und da wollen wir bei bleiben und uns nicht durch irgendwelche meines Erachtens sehr platten wirtschaftspolitischen Kompetenzdebatten von dem einen oder anderen in meiner Partei verwirren lassen.
Das ist ja nachzuvollziehen, dass es da seitens der linken SPDler ein Bedürfnis gibt bei so einem Mann an der Spitze, wie das Gabriel ist, mit seinem sehr, sehr wirtschaftsfreundlichen Kurs, den er ja einschlägt. Ich frage mich dennoch, ob das wirklich reicht angesichts der Themenlage, angesichts dessen, was ja jetzt einfach erfüllt wurde in diesem ersten Jahr, was an konkreten Themen, Sie haben es ja selber angesprochen, dass es genau die konkreten Sachen eben sind, die dann auch die Menschen am Ende überzeugen, das Kreuzchen aus ihrer Perspektive im richtigen Kästchen zu machen. Ob das reicht, wenn man in so einen reinen Abwehrmodus geht, ob es nicht wichtig wäre für eine Partei wie die SPD, dass sie sich wirklich programmatisch, ja, wirklich weiterentwickelt, guckt, was können wir eigentlich, was wollen wir eigentlich jetzt in dieser Situation, wo es den Mindestlohn gibt, wo es die Rente mit 63 gibt, wo es die Mütterrente gibt, von der ich persönlich gar nichts halte, aber sei es drum.
Die auch nicht auf dem Mist der SPD
gewachsen nicht, ist. Genau, aber die halt jetzt mitgetragen wird. Nee, das ist ja klar. Aber
die Finanzierung ist falsch.
Das war ein Geschäft, gesagt, genau, es war ein Handel. Aber so was, da verstehe ich den Impuls sozusagen ihrer Magdeburger Gruppe nicht so richtig, wo der hingeht. Soll das bewahrt werden, was sie bisher erreicht haben, oder wollen sie auch wirklich neue progressive Ideen sozusagen entwickeln?
Bevor Sie antworten, noch eine Minute Zeit zum Nachdenken, zum so und so vielten Mal das versuchen zu erklären. Und haben Sie gehört, Frau Pohl hat gesagt, Gruppe. Das ist ja auch schon, sagen wir mal, eine Angabe, was die Größe und Bedeutung vielleicht betrifft. Ich will unseren Hörern nochmal sagen, worüber wir diskutieren. Wir sind mittendrin, nämlich über den künftigen Kurs der SPD, wenn sie denn wieder über die 25%-Hürde springen will, soll sie sich eher nach links wenden, soll sie eher den Weg über die Mitte nehmen, und viele sagen ja, der Vorsitzende Sigmar Gabriel, Wirtschaftsminister, früher mal Umweltminister und viel linker und grüner als jetzt, sei auf dem direkten Weg ab durch die Mitte. Und in dieser Sendung diskutieren Carsten Sieling, Mitglied der SPD-Bundestagsfraktion, Professor Oskar Niedermayer, Politologe von der Freien Universität Berlin, Nico Fried, der Leiter des Hauptstadtbüros der Süddeutschen Zeitung, und zuletzt gehört Ines Pohl, Chefredakteurin der Tageszeitung. Und jetzt Ihre Antwort auf Frau Pohl, bitte.
Erstmal will ich sagen, also Gruppe hat Frau Pohl, glaube ich, nicht so gemeint, weil Frau Pohl sicherlich weiß, dass wir innerhalb des SPD-Parteivorstands die Hälfte der Mitglieder stellen in diesem Flügel der SPD-Linken. In der Bundestagsfraktion ist es genauso. Also das ist sozusagen schon ein echtes Gewicht. Ich nehme den Ball aber inhaltlich nochmal gerne auf, weil die Frage der Sicherung sozusagen des Erreichten ist natürlich nur der erste Schritt und ist sicherlich jetzt ein bisschen erstmal die Verteidigungsposition vor dem Hintergrund, dass man den Eindruck hat, dass es auch einige gibt, da zähle ich gar nicht so Sigmar Gabriel auch manchmal, aber gar nicht so vorneweg zu, der weiß genau, dass die SPD auf einem Bein nicht stehen kann, aber der ein oder andere gern Rollback hätte. Aber es wird darüber hinausgehen um die Frage, dass wir das ganze Thema Partizipation am Leben, Aufstieg, Bildung wieder thematisieren und wieder sozusagen mit neuen Impulsen versehen, heute mit viel höheren Herausforderungen, weil wir gerade die vielen Menschen, die zugewandert sind in erster, zweiter Generation, dritter Generation, dort sind riesige Aufgaben. Zweites Thema, die ganze Frage von, ich würde mal sagen, Zeitsouveränität im Leben. Das betrifft uns im Privaten, im Familienleben, aber natürlich auch in der Arbeit. Das wird ein ganz, ganz großes Thema. Auch dazu sind im Übrigen ja auch Andrea Nahles, auch Manuela Schwesig durchaus schon unterwegs, wird ein Thema der SPD.
Warum ist es denn das nicht?
Das ist es schon, aber erst noch sehr im Inneren. Das muss man gestehen. Und es wächst gerade zum Thema, weil die SPD aber auch, da beißt die Maus keinen Faden ab, die letzten vier Jahre erstmal brauchte, sich nach dieser heftigen Niederlage 2009 zu besinnen und in ein paar Kernelementen überhaupt wieder die Grundsubstanz zu erarbeiten.
Herr Frick, wenn Sie das so hören, sind das eher Träume oder halten Sie das für einen erfolgversprechenden Kurs für die SPD, wieder mehr Wähler zu gewinnen und nicht mehr nur Mehrheitsbeschaffer zu sein oder wenigstens mit den Grünen zusammen eine Bundesregierung stellen zu können? Also ist das für Sie ein Kurs, der zieht?
Naja, Träume. Wenn Herr Sieling das nicht sagen würde, würden wir ihm vorwerfen, er hätte keine Vision, keine Idee. Ich finde das völlig legitim, solche Themen aufzuwerfen. Sind bestimmt auch wichtige Themen. Ich teile einfach einige Punkte seiner Analyse nicht. Mhm. Zum Beispiel das Festhalten an dem Wahlprogramm von 2013. Da gehört halt auch dazu, dass es ein Wahlprogramm war, das das Ergebnis von vier Jahren vorher nicht maßgeblich verbessert hat, sondern dann bei 25% geendet ist, obwohl ich zugestehen möchte, dass das auch noch andere Gründe gehabt haben könnte, die zum Beispiel den Kandidaten betreffen, aber nicht nur. Also das war schon auch ein Wahlkampf, auch in der Sache für viele ehemalige SPD-Wähler eher abschreckend. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass diese programmatische Erneuerung ist richtig wichtig, die kann man mit diesen Themen machen, die kann man mit anderen Themen machen, da will ich gar nicht drüber werten, aber es ändert nichts daran, dass eine SPD, die in der Großen Koalition dabei ist, natürlich im Wesentlichen an ihrem Regierungsverhalten, an ihrer Regierungsarbeit bewertet wird. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Bestandteil und ich glaube, das hat der Parteivorsitzende auch richtig analysiert. Und das führt uns aber auch ein bisschen zurück zu der Frage, warum sie immer noch bei 25% liegt. Das war ja Ihre Frage. Das, was die SPD verwirklicht hat, insbesondere im sozialen Bereich, ist das, weswegen sie 25% gewählt haben. Ja, also das kann man positiv sehen, sie hat ihre Versprechen eingehalten, das kann man negativ sehen. Mehr ist eben auch nicht drin gewesen und mit dem, was man da erreicht hat, gewinnt man eben auch nicht Leute darüber hinaus.
Und ich möchte dem widersprechen an einem Punkt oder eine andere Einschätzung nochmal reingeben, was Parteiprogramm anbelangt und den Kandidaten. Das haben Sie jetzt so lapidar gesagt, es mag auch noch andere Gründe gegeben haben. Ich glaube schon, dass es dieses Auseinanderklaffen zwischen Kandidat und Programm, was einfach überhaupt nicht zusammenpasste, ein relativ linkes Programm mit einem relativ rechts, also jetzt nicht im Sinne von, ja, aber konservativen genau, Kandidat. Ich glaube, dass es schon Urgrund war dafür, dass es eben nicht höher ging als 25%. Und das, was Sie gesagt haben, Herr Sieling, das würde ich auch gerne nochmal aufgreifen, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass jetzt vorbereitet wird, was dann kommen kann. Sie haben jetzt noch 3 Jahre, die Hauptthemen sind abgeräumt. Merkel ist unglaublich begabt, einfach immer mit den Wogen zu gehen, ne? Also dieses Regieren aus der Hand raus, da wird jeder Kandidat, der gegen sie antritt, es schwer haben, eigene Punkte zu setzen. Und da ist sicher ihre Plattform, die Magdeburger Plattform, sehr gefragt, das jetzt vorzubereiten. Und da bin ich gespannt, ob Frau Nahles und Frau Schwesig da die richtigen Impulse noch setzen können über die Programme, die ja jetzt erfüllt sind.
Also wenn man Ihnen zustimmt, müsste man ja dann schlussfolgern, dass die SPD mit einem linken Programm und einem linken Kandidaten deutlich stärker gewesen wäre. Und das ist doch sehr zu bezweifeln, nach dem allem, was wir eigentlich über Wählerorientierung wissen. Ich meine, wir wissen alle, dass die SPD es ganz, ganz, ganz schwer haben wird, eine realistische Machtperspektive sich zu eröffnen. Das ist ganz klar, so wie es in den Umfragen schon seit sehr, sehr langer Zeit steht. Und die kann sie nur haben, sie kann also nur in die Gegend dessen kommen, den eigenen Kanzler wieder stellen zu können, wenn sie ihr Wählerpotenzial maximal ausschöpft. Und das kann sie nicht, wenn sie zu einseitig wird. Sie hat natürlich, sie muss darauf achten, dass ihr Markenkern, die soziale Gerechtigkeit, nach vorne gestellt wird. Das ist ganz klar. Braucht jede Partei so einen Markenkern, wo sie wirklich Kompetenz zugewiesen bekommt von den Wählerinnen und Wählern. Aber für eine Großpartei, sagen wir mal, wenn wir jetzt nicht mehr Volkspartei sagen, genügt dieser Magenkern relativ eng eben nicht. Sie braucht Sekundärkompetenzen und bei der SPD war es schon immer so, neben ihrer Sozialkompetenz musste ihr auch Wirtschaftskompetenz zugemessen werden von den Leuten.
Und die versucht das ist, Gabriel jetzt zu demonstrieren.
Ja, die versucht er jetzt zu bekommen, das ist ihm noch nicht gelungen, denn die neuesten Zahlen, die wir jetzt haben, vor einem Monat ist es wieder mitgefragt worden, da sagen 16% der Wählerinnen und Wähler, dass die SPD die Partei ist, die am ehesten die Deutschlands Wirtschaft voranbringen kann. Und 16%, das ist ein dramatischer Rückgang, viel stärker noch als der Rückgang in der Sozialkompetenz seit der Agenda 2010. Und die Leute sagen heute zu 2/3 der SPD-Anhänger, dass die Agenda 2010 gut war, darf man auch nicht vergessen. Also wenn die SPD die Wirtschaftskompetenz vernachlässigt, dann hat sie es ganz, ganz, ganz schwer.
Das bedeutet,
sie muss zumindest zur Mitte hin anschlussfähig bleiben und darf eben nicht mit der Linkspartei oder von mir aus auch noch mit den Grünen um die linken Wähler rein nur kämpfen.
Kommen wir gleich drauf zurück. Ich will nur noch mal ein Wort zu Sigmar Gabriel verlieren, weil vielleicht ist er ja auch in dem Fall der falsche Mann, weil er zwar seit Brandt der längste Vorsitzende im Amt ist und die Partei auch wieder ein bisschen zusammengefasst hat und etwas nach links orientiert hat, aber jetzt als Wirtschaftsminister in die andere Richtung geht. Also früher wurde er verspottet als Sigi Pop und jetzt, wie hat die Zeit diese Woche geschrieben, grüner, schwarzer Sozi,
also
von allem was?
Das würde ich nicht so sehen, dass Sigmar Gabriel da der falsche Mann ist, ganz und gar nicht.
Weil man ihm vielleicht nicht glaubt.
Entschuldigung, ja, Herr Sieling. Ich verstehe,
gestern
was Sie,
so, heute so, gerade
ich verstehe, was Sie meinen. Da will man sagen, dass natürlich die SPD in wirtschaftspolitischen Fragen auch klar sein muss. Was ich für falsch halte und was, glaube ich, eine richtige Vertrauenserschütterung wieder bringen würde, ist, wenn man Wirtschaftskompetenz gegen Gerechtigkeitskompetenz stellt. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Das hat natürlich was damit zu tun, was für eine Wirtschaftspolitik ich betreibe. Ob ich sage, ich mache das im alten, wie man ja so schön sagt, neoliberalen Modus, der da sagt, irgendwie das geht über die internationale Konkurrenz und über die Kosten und darum müssen die Arbeitskosten niedrig sein, die Flexibilität hoch sein und dann geht's schon. Oder ob ich natürlich als hochentwickeltes Industrieland die ganze Frage von Bildung, Qualifikation, aber natürlich auch im europäischen Maßstab mal thematisiere und deutlich mache, dass Deutschland Ungleichgewichte erzeugt hat, die destruktive Wirkungen haben, Binnennachfrage stärken.
Vielleicht sollte es die SPD ja so machen wie die CDU. Von allem was Sozialdemokratisierung, also soziale Kompetenz, warum denn nicht auch?
Aber keine Christdemokratisierung, das wäre ja das Gegenteil.
Nein, ich glaube,
der Knackpunkt ist, dass man es nicht gegeneinander stellen darf. Und den Fehler darf man, finde ich, nicht machen. Also richtig, es gibt dann die richtige Wirtschaftspolitik und die gefährliche linke Sozialpolitik. Es gibt aber auch sowas wie gutes Arbeiten. Es gibt auch sowas wie gutes Leben. Ne? Und ich glaube, da gibt es natürlich, da kann die SPD dann natürlich auch in größere Wählerkreise anschlussfähig sein und verkämpft sich nicht in ein linkes Eck rein. Aber ich glaube, wenn die SPD anfängt, sozusagen auf einer wirtschaftspolitischen Ebene mit der CDU zu konkurrieren, mit dieser Merkel-CDU, da wird es dann natürlich schon eng, weil natürlich Merkel, Sie haben das jetzt angesprochen, sich in vielerlei Hinsicht sehr in Richtung Sozialdemokratie geöffnet hat inhaltlich. Also deswegen würde ich dafür plädieren, da dann sorgfältig auch mit den Begrifflichkeiten umzugehen. Ja.
Darf ich nochmal einen Satz zu den Wählerkreisen sagen, weil das Herr Fried auch angesprochen hat. Da bin ich aus der nüchternen Betrachtung der Zahlen sehr anderer Meinung. Die SPD hat 1998 20 Millionen Stimmen gehabt. 10 Millionen, die Hälfte verloren. Jetzt muss man ja mal fragen, wo ist das hingelaufen? Und da gibt es ein Segment, was natürlich total hochgegangen ist. Das ist das Segment der Nichtwähler, der Menschen, die sich abgewendet haben. Und Per Steinbrück hat das richtig adressiert mit den Wählern im Wartestand. Dort wieder Fuß zu fassen, ist ein absolut entscheidender Punkt für die SPD. Nur dieser Vertrauensaufbau, der braucht etwas Zeit.
Darüber sprechen wir ja in dieser Runde, wie das der SPD gelingen könnte.
Darum sage ich ja, das Programm 2013 war natürlich richtig, aber man kann nicht erwarten, dass man nach 4 Jahren oder nach 2 Jahren, nachdem wir, also das hat ja auch nur einen kurzen Vorlauf gehabt, dass man schon so weit ist. Das hat doch viele Leute noch überrascht, dass die SPD so klar für Mindestlohn ist.
Ist es, Herr Fried, vielleicht auch einfach ein Unding zu denken, zu meinen, die SPD kann als Juniorpartner in einer großen Koalition ihre linken Ziele umsetzen? Geht doch gar nicht.
Naja, also unabhängig von der Frage, ob mir das gefällt oder nicht, kann man ja nicht bestreiten, dass die SPD einige ihrer linken Ziele umgesetzt hat. Das ist ja, also wir haben ja vorhin auch diese stabilen Werte sowohl für SPD und Union schon angesprochen. Die haben natürlich zu tun damit, dass eine im Volk wahnsinnig populäre Kanzlerin eine sozialdemokratische Politik macht. Das ist, ich glaube, das ist ein unstrittiger Befund hier. Und da werden sozusagen sehr breite Erwartungen erfüllt, nämlich die einer SPD-Wählerschaft, die eher inhaltlich sind, und die einer, man kann es ja schon fast nicht mehr christdemokratischen Wählerschaft, sondern eher einer Merkel-Wählerschaft, muss man es ja nennen, die halt da Stabilität mit dieser sympathischen, geschickten, wie es Frau Pohl vorhin zu Recht gesagt hat, Frau, die sich mit der wohlfühlen. So, das macht 80%. Ja. Mhm. An Abgeordneten zumindest, nicht unbedingt an Wählerstimmen.
Also ein unlösbares Problem für die SPD.
Ja, es ist, ich würde nicht sagen unlösbar. Wissen Sie, das Verhältnis der SPD zu Frau Merkel ist ja interessant. Als sie noch Kandidatin war und die ersten Jahre Bundeskanzlerin, da haben die alten Herren in der SPD und die nicht ganz so alten, aber die schon lange dabei sind, immer gedacht, der müssen wir jetzt erklären, wie es geht. Ja. Und dann haben sie verstanden, dass die so blöd nicht ist, wie die gedacht haben. Und inzwischen hat sich das total umgedreht. Ja. Inzwischen, wenn man in der SPD auch bis hinein in die Riege der Ministerpräsidenten und so fragt, dann sagen die, ach, gegen die Merkel haben wir doch eh keine Chance. Mhm. Ja. Also erst wurde sie total unterschätzt und jetzt wird sie, für meine Begriffe, überschätzt. Also irgendwann wird auch ihre Zeit zu Ende gehen. Aber richtig ist, es ist schwierig, sozusagen einen Verdruss an Frau Merkel herzustellen politisch. Ja, das kann man nicht, schon gar nicht, wenn man ein Koalitionspartner ist. Das ist schwierig, da tun sich Oppositionsparteien leichter. Lange Rede, kurzer Sinn. Der magnetische Punkt, an dem sich sozusagen auch die Konstellationen der nächsten Bundestagswahl wie Eisenspäne ausrichten, ist auch die Frage, tritt die Frau Merkel wieder an, ja oder nein?
Ich glaube, es ist gefährlich, auf die Merkel-Dämmerung zu warten. Also das
vielleicht
weiß man
denkt
einfach
sie
nicht.
Auch
es kann
nicht
sein, es kann nicht sein. Ja, also ich weiß es nicht. Das ist sicher, kann das programmatisch nicht das Richtige sein für die SPD. Und deswegen gibt es ja auch den Magdeburger Zirkel.
Wird immer kleiner.
Nee, also und der Kreis ist groß, denn der Zirkel zieht.
Und das würde ich gerne ergänzen, Herr Fried. Man kann natürlich schon bis zum gewissen Punkt auch eine Arbeitsteilung machen. Natürlich kann man als Koalitionspartner bestimmte Dinge nicht so offensiv einfordern oder vertreten, wie man das in der Opposition kann. Aber natürlich kann man, wenn man so eine große Partei ist wie die SPD, ja dann doch da unterschiedliche Positionen auch besetzen strategisch. Aber so verstehe ich auch den Magdeburger Aufruf.
Ein Wort noch zu Frau Merkel. Herr Niedermayer, wie groß ist dieser Merkel-Faktor noch? Also unter Kollegen gesprochen, hier im Haus, wurde gesagt, also im Prinzip, die hat einen guten Lauf, die braucht 2017 gar nicht aufhören. Andere sagen, wenn sie schlau ist, tut sie es, um auch noch Privatleben zu haben. Was sagen so Ihre Untersuchungsbefragungen?
Naja, also wenn sie für ihre Partei was Gutes tun will, muss sie weitermachen. Wenn sie für sich was Gutes tun will, muss sie aufhören. Denn sie hat es lang genug gemacht und ich denke, um ihr Privatleben wieder halbwegs auf Vordermann zu bringen, wäre es wahrscheinlich schon sinnvoll, wenn sie nicht mehr ganz so viel tun würde. Das ist ganz klar. Aber es ist eben so, sie war ja nicht immer die beliebteste Politikerin Deutschlands, das darf man auch nicht vergessen, aber sie ist es jetzt her, ne? Seit einiger Zeit schon und zwar sehr, sehr unangefochten. Sowohl in ihrer eigenen Partei als auch eben von den Werten, die SPD-Politiker bekommen oder andere Politiker. Das ist ganz klar. Also mit dem Merkel-Faktor muss man, wenn sie wieder antritt, rechnen. Es sei denn, es passiert irgendwas sehr Dramatisches, der Euro bricht zusammen oder sonst irgendwas. Sie verliert ihren Nimbus der Managerin und sollte sagen, kann natürlich alles passieren. Ist eher unwahrscheinlich, denke ich. Also kommt es auf die Inhalte an. Und da sehe ich durchaus ein Problem auch für linke SPD-Politik. Nicht in Bezug auf Zeitmanagement oder Bildung, das sind alles Themen, die man machen kann. Aber die Kernthemen, die ja auch dann die größte Rolle spielen werden, werden natürlich wieder in der Ökonomie liegen. Und da gibt es ja zwei große Bereiche. Das eine ist der sozialpolitische Bereich und das andere ist der verteilungspolitische Bereich. Und im sozialpolitischen Bereich hat die SPD ihre größten Dinge, die sie wollte, durchgesetzt. Mhm. Mindestlohn, Rente mit 63. Mhm. Und es gibt im sozialpolitischen Bereich, so wie ich es sehe, für die nächste Zukunft keinen extremen Verteilungsspielraum mehr. Die Rente mit 63 kostet schon jetzt sehr viel mehr, als man dachte.
Weil sie falsch finanziert
also es wird nicht mehr viel sozialpolitisch weiter den Leuten zu verteilen sein. Und das bedeutet, man muss stärker eben auf die steuerpolitische Verteilungsseite rübergehen. Und das ist ein viel größeres Problem, weil die Leute zwar immer, wenn sie so eher theoretisch gefragt werden, dann sind sie immer für Umverteilung und für Steuererhöhung für die Reichen. Aber wenn es dann konkret wird, das haben die Grünen sehr, sehr deutlich gespürt im Wahlkampf, dann sind sie sehr schwer davon zu überzeugen, dass es sie selbst nicht betrifft. Und dass es nur die wirklich Reichen betrifft. Und die Steuerfragen sind sehr viel schwieriger, den Leuten zu vermitteln, als sozialpolitische Geschichten. Und wenn man darauf abstellt, eben zum Beispiel eben Vermögenssteuer oder Reform der Einkommenssteuer, dann wird das, glaube ich, im Wahlkampf sehr viel schwieriger werden für die SPD, so ein Programm dann auch an den Mann zu bringen.
Wenn sie sich vor allen Dingen einig ist, habe ich das recht in Erinnerung? Der Vorsitzende sagt nein und die Linken sagen ja, Vermögenssteuer? Oder ist das auch Schnee von gestern?
Der Parteitag und die Parteitage sagen ja. Beim Thema Vermögenssteuer. Und wer was anderes möchte, egal in welcher Funktion, muss das verändern.
Das heißt, wenn Gabriel sich weiter querstellt, wählen Sie ihn ab?
Er stellt sich nicht quer, er hält das auch das zurzeit für sozusagen nicht durchsetzbar. Da bin ich allerdings anderer Auffassung, weil wir eine Situation haben, vor allem international, aber es wächst ja auch nach Deutschland rein, dass wir auf der Grundlage, auf der schrecklichen Grundlage der immer zunehmenden Spaltung zwischen Menschen mit niedrigen, mittleren Einkommen und ganz, ganz hohen, den Bedarf haben, das Thema anzufassen.
Folgen Sie ihm denn, Sie, die Linken immer in der SPD gemeint, darin, dass die Vermögenssteuer also jetzt nicht umsetzbar wäre? Also geben Sie nach.
Nein, wenn es schwer ist, soll man die Flinte nicht ins Korn werfen, sondern muss an die Arbeit. Es gibt Konzepte. Natürlich, es gibt Konzepte, wie man das hinbekommt, auch die ganz schwierigen Probleme mit der Behandlung von Betriebsvermögen und so weiter und so fort. Wir werden weitere Hinweise kriegen schon in 2 Wochen, wenn das Bundesverfassungsgericht zur Erbschaftssteuer spricht. Bei der Grundsteuer gibt es vielleicht bald Lösungsprobleme. Das wird Grundlagen dafür schaffen, dass die Vermögensbesteuerung realisierbar ist. Und dann ran.
Könnte die SPD mal in die Runde gefragt mit der Vermögenssteuer jetzt aufs 2017 gedacht besser werden?
Ich war kürzlich bei einer Veranstaltung mit Herrn Piketty und fand es schon ausgesprochen bemerkenswert, wer da alle im Publikum saß. Und ich glaube, dass ein großes Einsehen schon heranwächst, dass es so einfach nicht weitergehen kann. Dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden und die Mitte wegbröselt. In Deutschland fängt es erst leise an, aber wenn wir uns jetzt im europäischen Ausland oder in der Welt sowieso umschauen, da nimmt es dramatische Züge an. Wir sehen, was das für die Politik bedeutet, die ganze Erstarkung am rechten Rand, all die rechten Parteien, daran kann niemand ein Interesse haben. Und da gibt es auch, glaube ich, in der Bevölkerung allmählich ein Einsehen, dass man da irgendwas dagegen tun muss. Und da sind natürlich Umverteilungsfragen zwingend geboten. Da muss man die Frage stellen, müssen wir unsere Besteuerung von Vermögen nicht umsortieren, muss es nicht, wie Piketty das fordert, erstmal auf alle Reichen sozusagen so eine vorweg, eine Einmalsteuer sozusagen eingenommen werden, um Staatsverschuldung aufzuheben, Staaten wieder handlungsfähig zu machen. Und die Diskussion hat mir gezeigt, dass es überhaupt nicht mehr nur sozusagen in so einem linken oder sehr extrem linken Milieu diskutiert wird, sondern sehr, sehr breit. Also insofern, wenn man diese Debatte klug führt, wenn die SPD diese Debatte klug führt und sich da auch nicht irgendwie so wieder vor sich selber hertreiben lässt, glaube ich, ist da durchaus was zu holen.
Es ist übrigens, das möchte ich mal sagen, auch ein wachsendes Demokratieproblem. Nicht nur das am rechten Rand, sondern aus dieser ökonomischen Macht entsteht auch politische Macht. Die Kampagnen von Verbänden wie dem Verband der Unternehmerfamilien, die sich als Familienunternehmer deklarieren, aber in Wirklichkeit große Unternehmerfamilien sind. Die Frage der Mobilisierung Stiftung Soziale Marktwirtschaft, von wegen soziale Marktwirtschaft, sondern da steht brutale Interessen hinter. Das wird zu einem Demokratieproblem. Piketty thematisiert das, selbst die Citibank thematisiert das. Immer mehr kommen dahin und ich glaube, wir müssen es auch darauf ausweiten.
Das Ganze muss aber auch in Gräfenhainichen oder sonst wo verstanden werden.
Und das wird verstanden. Die Leute wissen Herr oben Fried, und unten, die oberen 10.000, das
Herr Fried, ist etwas, sehen Sie, was das Volk in, weiß. In dem Punkt Vermögensteuer eine Möglichkeit für die SPD für 2017 dazu zu gewinnen?
Ach, ich glaube, man kann das nicht an einem Punkt festmachen. Im Übrigen haben wir es 2013 gesehen, da hat es nicht funktioniert und da war ja sogar noch eine Kombination aus dem Punkt Vermögensteuer mit einem erwiesenermaßen Finanzfachmann als Kanzlerkandidat, der inzwischen auch zugibt, dass es wahrscheinlich kein wirklich praktikables Modell gibt. Meinetwegen gibt es auch eins, ich bin da kein Experte. Ich glaube, Herr Sieling hat recht, wir werden aus dem Verfassungsgerichtsurteil schon sehen, eine Wegweisung. Ich glaube nur, oder was ich nicht so richtig verstehe, ist, warum man sich an so komplizierten Fragen mit unklarer Zukunft abarbeitet, wo es eigentlich viel näher liegende steuerpolitische Entscheidungen gäbe, die einen weiterbringen würden. Ich nehme nur das Beispiel der Abgeltungssteuer. Das ist, glaube ich, sofort jedem einsichtig, dass es Unsinn ist, für Kapitalerträge einen festen und definitiv zu niedrigen Steuersatz zu haben. Und dass man den einfach wieder, weil es Einkünfte sind, so wie Arbeitseinkünfte auch, zurückholt in den Einkommensteuertarif. Bringt Geld, bringt Gerechtigkeit, ich glaube, da sind wir uns einig, wäre ein wirklich, ein bisschen schon, es wäre auf jeden Fall ein Beitrag zur Steuergerechtigkeit und da finde ich, wäre es lohnender, sich darauf zu konzentrieren, als immer wieder diese Schlachten um die Vermögenssteuer, die im Übrigen auch noch eine Ländersteuer ist. Also wird man eh nie die Mehrheiten dafür finden.
Würde aber am Etikett SPD vielleicht hängen bleiben und möchte Vermögenssteuer trotzdem nochmal aufgreifen, auch die anderen Dinge. Es gäbe ja eine Alternative für die SPD, vielleicht nicht der Erste in einer Koalition zu sein, aber wenn dann der Zweite. Oder der Erste unter drei Kleinen. Also die künftigen Koalitionen, ist klar, worauf wir hinaus wollen. Nächste Woche wird in Thüringen vielleicht ein Ministerpräsident der Linkspartei, sage ich jetzt mal, damit wir es nicht so durcheinander bringen, gewählt. Vielleicht, wer weiß, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist es eine Möglichkeit. Die Linke in der SPD wäre ja vielleicht die Erste, die sagt, jawohl, wir tun es mit den ganz Linken zusammen und mit den Grünen. Ja oder nein?
Davon sind wir noch weit entfernt. Im Grundsatz ja.
Wegen der Außenpolitik und den Linken.
Aber natürlich, das sind aber wichtige Themen, weil es muss natürlich auch funktionieren können und erfolgreich sein können. Aber wir haben auch, das ist kein Thema mehr der SPD-Linken, sondern wir haben einen SPD-Bundesparteitagsbeschluss, der klar sich in die Richtung äußert, dass das für möglich gehalten wird. Und der wird ernst genommen. Aber der ist auch damit verbunden, dass in der Tat sozusagen es funktionieren muss. Und es ist ja mehr als Außenpolitik bei der Linkspartei sind ja auch.
Also auf Länderebene bleiben wir dabei, dann kann es das geben, aber auf das, Bundesebene nie und überhaupt
ja
und nimmer.
Das gab es ja schon in Sachsen-Anhalt, in Brandenburg gibt es es jetzt.
Ja, man muss sich immer mal wieder vergewissern, wenn ein nächstes Bundesland dazukommt, vor allen Dingen mit einem Ministerpräsidenten von der ganz anderen Partei, dem Original ja für viele dann auch.
Dass die Linkspartei da das Original ist, das sehe ich an der Stelle überhaupt nicht. Im Übrigen scheint mir Herr Ramelow doch sozusagen programmatisch zumindest ein guter Sozialdemokrat zu sein. Und so gesehen haben wir aber gute Chancen, da Fuß zu fassen. Ich will jedenfalls hier an der Stelle auch mal sagen, dass die SPD in Thüringen so stark verloren hat in einer großen Koalition. Und der Grund und die Grundlage dafür, wieder voranzukommen, auch in Thüringen, ist, glaube ich, besser in der jetzigen Konstellation.
Ich will trotzdem noch mal dabei bleiben, Herr Niedermayer, diese Fähigkeit der SPD über die Länder mit der Linkspartei sozusagen ins Boot, ins Geschäft zu kommen. Ist das vielleicht der Weg für den Bund, das vorzubereiten?
Also generell ist es immer so, dass sozusagen die Inklusion von Parteien, die vorher nicht als koalitionsfähig angesehen wurden, zunächst über die Länderebene läuft. Das war bei den Grünen der Fall, das ist jetzt auch bei der Linkspartei der Fall. Da gibt es bei der Linkspartei auch generell eben mehrere Stufen. Das eine ist, man nimmt sie als Regierungspartner mit rein. Das zweite ist, sie stellt selbst den Regierungschef. Und das dritte ist dann die Diskussion, ob dies auch ein Modell sein kann für den Bund. Und jetzt Thüringen, Sie sagen, das ist noch ein weiter Weg, dieses Modell dann auch im Bund in Zukunft irgendwann mal zu realisieren. Das würde ich genauso sehen. Ich würde also noch sehr große Schwierigkeiten sehen, weil es eben einen Riesenunterschied ausmacht, ob man das auf der Landesebene macht oder auf der Bundesebene, wo eben ganz andere Inhalte eben relevant sind. Und die sind die Inhalte, wo die beiden noch sehr weit auseinander sind. Das ist da. Aber Andererseits wird natürlich der politische Gegner bei der nächsten Bundestagswahl dies ganz anders sehen. Er wird nicht sagen, die SPD hat durch einen Parteitagsbeschluss die Möglichkeit irgendwann mal eröffnet, auch eine rot-rot-grüne Koalition zu machen, sondern es wird heißen, die SPD will jetzt unter allen Umständen rot-rot-grün. Und daraufhin wird der Wahlkampf hinauslaufen. Und da muss sich die SPD natürlich auch drauf einstellen. Und sie muss sich darauf einstellen, dass das ein Experiment ist mit ungewissem Ausgang, weil wir einfach nicht wissen, und das weiß ich auch als Politikwissenschaftler und als Wahlforscher auch nicht, wie groß der Anteil von des SPD-Wählerpotenzials ist heute noch, die Linkspartei immer noch als aus grundsätzlichen Gründen ablehnt, also eine Koalition aus grundsätzlichen Gründen ablehnt, weil sie sie noch nicht als normale demokratische Partei ansieht.
Das heißt,
aufgrund ihrer Vergangenheit, aufgrund der Leute, die noch in dieser Partei sind, die man auch nicht wirklich als Demokraten bezeichnen kann. Und das ist die Schwierigkeit, herauszubekommen, ob man wie groß dieser Anteil ist, wie groß es also der SPD dann schadet, wenn sie das Etikett aufgedrängt bekommt. Sie wird auf jeden Fall nach der Wahl eine Koalition eingehen, wenn es rechnerisch möglich ist. Das wissen wir einfach nicht. Andererseits kann es natürlich auch Leute geben, die sagen, jetzt ist zum ersten Mal eine Chance da, eine linke Mehrheit wirklich nicht nur theoretisch zu haben, sondern auch umzusetzen. Das ist also ein Experiment mit noch, denke ich, ungewissem Ausgang. Und da muss auch die SPD, glaube ich, vorher noch einiges an Überzeugungsarbeit leisten bei einem Teil ihrer eigenen Anhängerschaft, um so etwas in die Realität zu rücken. Sozusagen.
Wir haben in dieser Runde mehrere Antworten auf die Eingangsfrage, wie die SPD wieder Mehrheiten gewinnt, ob entweder durch die Mitte, ein Mittelkurs oder links. Wir haben bei Frau Pohl, sagen wir eher so das Linke, bei Herrn Sieling sowieso. Herr Fried, wie sagen, würden Sie es mit einem Wort sagen? Eher linksorientiert oder eher die Mitte?
So breit wie möglich.
Herr Niedermeyer?
Genau, sie muss zur Mitte hin anschlussfähig sein, das ist ganz klar.
Aber sie muss klare Positionen haben, um sich abzusetzen. Und ich glaube, das wird der Knackpunkt sein. Und dann wird man weitersehen, das wird der erste Wahlkampf sein, sehr wahrscheinlich gänzlich ohne Koalitionsaussagen. Und deswegen wird es, glaube ich, wichtig sein, dass die SPD ein Profil hat, mit dem sie einfach zeigt, wir sind nicht die Merkel-CDU.
Das werden wir beobachten, hier auch im Deutschlandradio Kultur. Dies war die Sendung Wortwechsel. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, Ines Pohl, Chefredakteurin der taz, Nico Fried, Leiter des Hauptstadtbüros der Süddeutschen Zeitung, Professor Oskar Niedermeyer, Politologe an der FU in Berlin, und Carsten Sieling, SPD-Bundestagsabgeordneter, ein Linker. Am Mikrofon war Elke Durak. Danke allen fürs Mittun und fürs Zuhören.